Young Busy, der Podcast zum Thema Mensch, Tier und Natur. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Mein Name ist Teresina und mir gegenüber sitzt
Franziska.
Wir verbinden die Themen Menschen, Tier und Natur in unserem Podcast und heute geht es speziell um das Thema Mülltrennung und Recycling. Da hatten wir vor einiger Zeit schon eine kleine Instagram-Umfrage mit euch zusammen gemacht, welche Themen euch am meisten interessieren. Und da hatte damals tatsächlich das Thema Mülltrennung und Recycling gewonnen. Und deswegen haben wir uns da einige Gedanken gemacht. Und der ein oder andere von euch hat vielleicht schon im Dezember bei unserer Blocking-Challenge mitgemacht, wo wir schon einiges an Müll auch selber sammeln konnten.
Und deswegen haben wir uns überlegt, was würde auch uns interessieren und was könnte man euch da aus der Region nochmal vorstellen. Und wollten uns mal anschauen, was passiert jetzt quasi nach dem Müll einsammeln oder nachdem ihr eure Mülltonnen und gelben Säcke etc. gefüllt habt. Und deswegen waren wir bei Kirsch und Sohn und im Gespräch mit Christine Breidenbach und Fabian Meyer und beim Reterra Humuswerk mit dem Maximilian Kanzler und haben uns da mal von Müllabfuhr über Wiederverwertung und den weiteren Wege in der Region informiert und uns mal schlau gemacht. Und unsere Gesprächspartner werden wir jetzt auch immer wieder mal selber sprechen lassen, was wir da so erfahren haben. Und ja, seid gespannt, wir haben selber auch viel Neues gelernt.
Ja, wir waren dann zusammen mit der Christine erstmal auf dem Gelände von Kirsch und Sohn unterwegs. Sie hat uns mal alles gezeigt, wo die ganzen Müllabfuhren stehen, die Container, teilweise auch wirklich Mülltonnen. Sie haben auch eine eigene Werkstatt, da hat sie uns mal rumgeführt. Wir konnten uns da einiges anschauen. Und anschließend waren wir dann eben mit dem Fabian zusammen im Gespräch und er hat uns ein bisschen was über Kirsch und Sohn und ihre Arbeit, die sie tagtäglich dort machen, erzählt. Aber das hört ihr jetzt selbst.
Kirsch und Sohn als Unternehmen, wie würdet ihr euch definieren? Was ist eure Aufgabe?
Also unsere Aufgabe ist tatsächlich natürlich im ersten Schritt die kommunale Entsorgung, dass wir quasi die Bürger im Landkreis Mönchspessart oder die Haushalte ordentlich, pünktlich und zuverlässig entsorgen. Und unser zweites Kerngebiet ist natürlich auch die Gewerbeentsorgung, also unsere großen Kunden im Landkreis und auch außerhalb vom Landkreis, dass wir alle möglichen Abfälle und Dienstleistungen, Kehrmaschinen, Kanalreinigung, wir haben ja noch ganz viele andere Dienstleistungen, die wir gerne an Mann bringen, dass wir quasi unsere Kunden zuverlässig bedienen. Mhm. Und ich würde behaupten, dass wir ein attraktives, junges Unternehmen sind und wo man auch gerne arbeiten kann, weil es einfach vielfältig ist. Ne? Weil wir ganz viele verschiedene Kunden haben, ganz viele verschiedene Aufbauten, LKW-Arten und das ist ein spannender und verantwortungsvoller Job ist.
Und dann gibt es bestimmt auch einiges zu organisieren bei euch, oder? Ja. Wenn ich mir vorstelle, so viele Gemeinden im großen Landkreis wollen alle rechtzeitig ihren Müll entsorgt haben.
Genau, also wir haben mit der Christine zusammen haben wir insgesamt 6 Disponenten und Disponentinnen, die quasi dann eben teils den kommunalen Bereich und teils den gewerblichen Bereich planen. Und das ist halt, wie du gesagt hast, jeden Tag eine Herausforderung, weil man ja Touren hat, die sich immer wiederholen. Da ist dann die Planung vielleicht etwas einfacher. Dafür hat man da viel mehr Personal im Einsatz, also viel mehr Fahrzeuge und Personal. Kann mal jemand krank werden, man hat Urlaubsplanung, man hat ganz unverhoffte Sachen jeden Tag, wo man kurzfristig darauf reagieren müssen. Und es gibt auch Bereiche, die speziell geplant werden, also wo man dann zum Beispiel in der Kanalreinigung, da gibt es Projekte, die laufen über mehrere Wochen oder Monate. Und wenn wir große Gemeinden die Kanäle, das ganze Kanalnetz untersuchen, also reinigen und spülen, das ist, kann wie gesagt über mehrere Wochen und Monate gehen. Das sind dann ganz spezielle.
Auch ein Teil eurer Aufgabe. Daran denkt man im ersten Moment vielleicht gar nicht, wenn man die klassischen Tonnen vor Augen hat. Aber kann man sagen, alles, was irgendwie an Abfall anfällt, kann man guten Gewissens an Kirsch und Sohn abfällt.
Gerne, genau. Ja.
Aber vielleicht fangen wir noch mal kurz ein bisschen von vorne an. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich habe hier meinen Müll getrennt zu Hause in die Tonnen geworfen, stelle sie an die Straße und werden abgeholt. Was passiert dann? Das seid ja ihr die Nächsten, die dann den Müll mitnehmen.
Genau. Also wir haben ganz verschiedene Sammeltouren. ist ja eigentlich immer regelmäßig bei uns im Landkreis, also wöchentlich, 14-tägig, quartalsmäßig, wie zum Beispiel die Grünabfallabholung vor der Haustür. Wir haben quasi verschiedene Touren, verschiedene Fahrzeuge, die das Material abholen und dann im Endeffekt in größere, also abladen und dann in größere Transporteinheiten umladen. Und zum Beispiel dann den klassischen Hausmüll, also der Restabfall, geht in eine Müllverbrennung. Also da gibt es leider keine Möglichkeit mehr, Stoffe rauszusortieren. Das ist einfach Restabfall. Mhm. Da wird dann in der Müllverbrennung in Schweinfurt Strom erzeugt und Wärme zum Beispiel.
Also das wird eins zu eins genommen, wie es kommt und
da machen wir keinen Zwischengang. Also nur einsammeln, umladen, damit nicht jeder LKW separat nach Schweinfurt fahren muss, wird es umgeladen und dann in großen LKWs in der Müllverbrennung nach Schweinfurt gefahren. Genau. Beim Biomüll ist es ähnlich, nur dass da der Weg eben so kurz ist, dass wir es nicht umladen in größere LKWs, sondern dass dann der Müllsammelbehälter von dem Müll, also auf dem Müllfahrzeug direkt nach Wernfeld gefahren wird und dann eben vor der Haustür sortiert und recycelt oder wiederverwertet wird. Ja, beim gelben Sack ist es auch so, da sammeln wir es ein, kippen es ab, machen keine Sortierung. Da ist der große Unterschied, das Material wird abgeholt und kommt dann in Sortieranlagen. Mhm, also das gibt es deutschlandweit unterschiedliche Betreiber und Anlagen, die quasi für das duale System, für den grünen Punkt dann den Job machen, dass die unser eingesammeltes Material versuchen, über eine Sortieranlage zu sortieren. Ja, genau. Und da kommt dann auch was raus, verschiedene Kunststoffe, die wiederverwertet werden. Also das ist auch so der Irrglaube immer, der gelbe Sack kommt dann sowieso wieder in die Mülltonne oder wird mit untergemischt. Das ist auf keinen Fall.
Ja, das hört man manchmal.
Hört man immer manchmal so,
ne? Genau, was damit passiert. Aber das heißt, es wird dann nochmal so vorsortiert in verschiedenste Materialien. Und
genau. Was kommt über eine ganz große Anlage, über eine Fabrik im Endeffekt, über verschiedene Sortierbänder. Und dann werden verschiedene Kunststoffe, Verbundstoffe und Kunststoffe, also was eigentlich halt reingehört, der Joghurtbecher, die Milchtüte, Verpackungen eben aus Kunststoff und die werden dann in verschiedene Qualitäten sortiert und dann auch wieder in anderen Firmen dann wieder verarbeitet. Oh ja. Eingemahlen, Kunststoffgranulat hergestellt, ja.
Genau. Kann man ungefähr sagen, oder weißt du das, wie viel im gelben Sack eigentlich falsch landet? Weil das ist mir tatsächlich jetzt so ein wenig aufgefallen, wo wir viel uns jetzt mit beschäftigt haben, dass ich eigentlich auch selber viele Sachen im gelben Sack getan habe, was eigentlich gar nicht reingehört, weil mir es gar nicht so bewusst war.
Ja. Ich vermute mal, dass das auch, so wie du sagst, ziemlich hoch ist, der Störstoffanteil.
Ja. Was sind so Klassiker, kann man das sagen, was oft
was der Fehlwurf ist? Ja. Ach, ich sag mal Bobbycars, also alles, wo die Leute halt denken, okay. Kunststoff, Plastikmüll, Kanister, wo vielleicht Öl drin war, wo dann also Giftstoffe drin sind.
Ich glaube auch ganz viel so Farbeimer oder
Farbeimer,
Gießkannen oder so. Alles.
Gießkannen.
Die Leute sagen halt immer, Plastik kommt in gelben Sack.
Genau, was. Ja, so typische Hartkunststoffe, genau.
Ja, ich glaube, da wissen echt viele nicht Bescheid drüber. So wie du sagst, ne, Plastik, euer gelber Sack.
Genau, Ja, das wusste ich tatsächlich auch lang nicht. Und dann wird einem nochmal so bewusst, das ist ja für Verpackungen gemacht.
Genau.
Oder so kann man es sich wahrscheinlich erstmal
weil der Hersteller der Verpackung bei dem Herstellprozess schon eine Abgabe bezahlen muss, damit die Entsorgung dann am Schluss über uns, also als Einsammler, über die Anlage, die das wieder sortiert, dass die Kosten da gedeckelt sind auch.
Also
das heißt, die Hersteller von diesen Verpackungen bezahlen in ein System schon eine Gebühr ein, wenn sie ihre Verpackung herstellen.
Ah, ihr als Endverbraucher dann ja auch.
Genau.
Aber man kann sich ja informieren, wir haben jetzt auch schon gelernt, es gibt ja die Abfall-App.
Und ja, genau.
Ist ja nochmal ganz genau erklärt, was wo reinkommt. Ja.
Ja, fand ich jetzt auch für mich neu, aber fand ich jetzt ganz cool. Ich habe tatsächlich gestern auch schon mal was nachgeguckt.
Sehr gut.
Weil man einfach da vielleicht im Handy hat man immer irgendwie griffbereit und auch mal schnell schaut, bevor man es gedankenlos in die Restmülltonne wirft.
Genau. Ja. Gibt es auch im Internet noch unter meinspesser.de gibt es so einen Katalog, wo es nochmal ganz genau aufgeteilt ist. Aber die App ist natürlich moderner. Da kann man unterwegs mal kurz gucken.
Der Landkreis informiert und ist da ja auch sehr interessiert an der Entscheidung. Welche Funktion ist da jetzt beim Landkreis und was jetzt bei euch, Kirch und Zoon? Wie greift es ineinander? Was ist da kommunal vorgeschrieben? Mhm. Oder?
Also der Landkreis gibt die Rahmenbedingungen vor. Also der gibt im Endeffekt vor, was ist Restmüll, was ist Biomüll, dafür gibt es Abfallberater, dafür gibt es eine Abfallwirtschaftssatzung, nennt sich das, wo das genau drinsteht. Da gibt es eine Gebührensatzung. Der Landkreis legt also auch fest, was kostet die Restmülltonne und die Biotonne und wo im Endeffekt die ganzen Rahmenbedingungen festgehalten sind. Und die geben uns auch vor, wie haben wir einzusammeln. Also was sammeln wir ein, in welchen Abständen sammeln wir es ein. So wie jetzt vorhin gesagt, die Restmülltonne und die Biotonne immer 14-tägig, die Papiertonne monatlich. Also das sind so Vorgaben, die wir bekommen. Mhm. Und wir machen dann eine Tourenplanung. Ne? Die Christine macht quasi mit uns zusammen immer einmal im Jahr eine Planung, sodass dann quasi die Abfall-App wieder gefüttert wird oder der Abfallkalender. Meistens ändert sich nichts, manchmal machen wir kleine Änderungen, aber im Endeffekt machen wir die Planung und dann die Ausführung.
Okay, das heißt, ihr haltet euch an die Richtlinien des Landkreises. Von der Kommune,
genau. Ja. Mhm. Genau.
Da nochmal jetzt ergänzend, wir hatten ja gesagt, das Klassische ist Restmüll, Biomüll, gelber Sack, haben wir schon gesagt, Papier wird gerade angesprochen. Mhm. Was mache ich mit allem, was ich jetzt nicht genau weiß, wo ich es hinbringe,
auch zu euch bringen? Oder? Die Sperrmüllabfuhr auch über den Landkreis, ne, wo man dann zweimal im Jahr im Endeffekt vor der Haustür sich den Sperrmüll abholen lassen kann. Brennbarer Sperrmüll, Elektroschrott, Metallschrott und Kühlgeräte.
Ja.
Also auch Abholung vor der Haustür, eigentlich ganz easy, wird dann bei uns verplant, so dass wir nach Eingang der Bestellung 4 Wochen Zeit haben, um das in einer Tour abzuholen. Dann gibt es die Problemmüllsammlung, die ja auch kostenfrei ist. Gibt es stationäre Problemmüllsammelstellen, wie zum Beispiel die Kreismülldeponie in Cannstatt. Und auch das System, dass wir quasi eine mobile Problemmüllsammlung im Landkreis machen, ist, glaube ich, zweimal im Jahr.
Zwei bis viermal im Jahr, je nach Ortschaft.
Halt, ja. In jeder Ortschaft oder genau. In verschiedenen Ortschaften,
ja. Genau. Was heißt konkret Problemmüllsammlung? Also was wäre Beispiel dafür?
Farben, Lacke.
Okay.
Alles Mögliche an Sprays.
Spraydosen.
Ja.
Viele Landwirte haben so Pestizide tatsächlich, also Säuren, Laugen, alles, wo man im Endeffekt sich unsicher ist. Ne? Da ist dann auch immer einer von uns dabei, der sich gut auskennt, der quasi den Bürgern erklärt, ist es Sondermüll, ist es kein Sondermüll. Viele kommen immer und haben Reifen dabei vom PKW und sagen dann, die würde ich gerne abgeben, ist aber gar kein Sondermüll. Ne?
Wenn du Sprays sagst, dann auch das klassische Deo, wenn es leer ist, oder?
Ja.
Deo, Haarspray.
Also Behälter, die im Endeffekt, wenn sie leer sind oder verbraucht sind, immer noch unter Druck stehen.
Genau.
Eine Druckverpackung, ne, wo man sagt, da ist noch Gefahr. Man sieht manchmal in der Zeitung oder hört es manchmal vielleicht, dass Müllfahrzeuge brennen, auch bei uns leider. Und meistens ist es dann so, dass entweder Druckbehälter, also vielleicht Spraydosen oder auch Batterien in den Behältern sind. Also Lithiumbatterien, die sich dann durch die mechanische Beschädigung während dem Entleervorgang oder wenn das Fahrzeug den Müll presst, dann beschädigt wird und dann anfängt zu brennen. Also haben wir leider auch mehrfach im Jahr, dass wir schnell irgendwo versuchen, dann Rauchentwicklung abkippen, dann kommt die Feuerwehr, im schlimmsten Fall ist auch schon mal ein Fahrzeug abgebrannt, wo es die Männer gerade so geschafft haben, aus dem Auto auszusteigen.
Also Botschaft rein vom ökologischen Aspekt ist halt auch Sicherheitsrelevant,
auch Sicherheit,
dass man einfach auf die richtige Trennung achtet.
Ja.
Ja, kann man so ein bisschen beschreiben, wie es dann weitergeht, wenn ihr es abgeliefert habt an Partner? Wir haben jetzt schon Restmüll gesagt, Biomüll haben wir uns anschauen können.
Ja,
Papier wird dann in der Papierfabrik wieder zu Papier verarbeitet, zu Verpackung und zu Zeitungspapier, zu ganz unterschiedlichen Qualitäten. Da gibt es auch beim Papier, wo man denkt, naja, es gibt vielleicht den Karton und das Blatt Papier, da gibt es zig verschiedene Qualitäten an Zellstoffen und an Papierqualitäten, wo dann in nachgeschalteten Anlagen ganz genau sortiert und wieder aufbereitet werden. Zum Beispiel Papier oder Folien, Bleibatterien, die typische Batterie aus dem Auto, die Autobatterie, die wird dann, da wird das Blei zurückgewonnen, ne, die Bleikrätze, die da innen drin ist, wiederverarbeitet. Oder auch der typische Schrott, also Aluminium, Kupfer, die Stromleitung aus der Wand. Ne, haben wir hier verschiedene Techniken, wo man versucht dann aus dem Kabel das Kupfer zurückzugewinnen. Dass man quasi den Rohstoff Kupfer hat und auch außenrum die Ummantelung wieder recyceln kann. Also gibt es eigentlich fast zu jedem Stoff eine kleine Geschichte, wie es dann weitergeht. Aber es ist ganz komplex eigentlich.
Mir fällt gerade noch was ein so zum Thema richtig Müll zu trennen. Ich habe mal gesehen auch, dass ihr ja glaube ich auch manchmal so oder vielleicht auch immer so Touren macht, wo ihr das kontrolliert mit so, ich glaube, roten Aufklebern und gelben Aufklebern. Was steckt denn da genau?
Genau, dahinter? Genau. War jetzt auch, glaube ich, erstmalig seit langer Zeit für den Landkreis haben wir die Dienstleistung Er braucht quasi einmal eine Sichtkontrolle durch den Müllberger zu machen, also sprich der die Tonne bei den etwas altmodischen Fahrzeugen hinten in das Fahrzeug einhängt. Der hat eine Sichtkontrolle durchgeführt und dann haben wir auch ein spezielles System, das Störstoffe detektieren kann. Also das heißt, es ist ein Störstoffdetektorsystem, der versucht, aus dem Biomüll eben Störstoffe herauszufinden. Und da haben wir jetzt über 2 Wochen in verschiedenen Ortschaften im ganzen Landkreis verteilt, versucht, die Bösewichte rauszufischen. Haben es auch geschafft, glaube ich.
Zum Teil, ja.
Und genau, dann gibt es gelbe Karten, wo man eben sagt, das ist vielleicht eine kleine Verunreinigung, wo man dann einfach den Bürger darauf hinweist, mach's bitte das nächste Mal besser.
Darunter haben zum Beispiel diese Plastiksäcke gehört, die angeblich biologisch abbaubar waren. Da haben wir dann zum Beispiel den Bürger nur gewarnt und haben einen gelben Aufkleber drauf gemacht. Genau.
Genau. Und die rote Karte heißt, dass da so viele Störstoffe drin sind, dass man einfach sagt, die Tonne muss stehen bleiben. Man gibt dem Bürger die Chance, die nachzusortieren. Oder dann, wenn da nichts passiert, dass man die als Restmüll dann einmalig entsorgt, kostenpflichtig.
Ja,
wir haben auch Kameras an den Seitenladern. Also so wie wir im Landkreis die Müllabfuhr machen, sind die Fahrzeuge mit Kameras ausgestattet, wo man quasi während dem Entleervorgang in die Tonne auch reingucken kann. Oder auch in die Kammer, in die dann der Müll gekippt wird im Fahrzeug, ist also überwacht. Und auch unsere Fahrer haben die gelben und roten Karten unter mir dabei.
Jetzt ist es ja prinzipiell total gut darauf zu achten, dass richtig sortiert wird, aber für den Bürger in dem Moment schon ärgerlich, wenn die Tonne stehen
bleibt. Ja, das stimmt.
Warum ist es so wichtig einfach, dass man darauf achtet?
Ja, also am wichtigsten ist es tatsächlich bei dem Biomüll und bei dem Papier, weil ja genau aus dem Grund, dass man versucht, eben nicht alles in Restmüll zu schmeißen, sondern Wege zu finden, wo man Stoffe wieder aufbereiten kann, ist es da extrem wichtig, dass halt tatsächlich nur das Material reinkommt, für die der Behälter oder die Tonne gedacht ist. Weil sonst riesige Themen sind, habt ihr ja angeguckt gerade. Ja. Man kann keine Erde herstellen, wenn irgendwelche Restmüllsäcke drin sind oder wenn die Leute versuchen, da Hausmüll unterzustopfen.
Ja, es ist ja nicht nur so, dass es halt ärgerlicherweise rausgefiltert werden muss, sondern viel von dem Rohstoff verloren geht einfach.
Der Rohstoff ist dann
heutzutage, wo in aller Munde Recycling ist, sollte man sich der Konsequenz dann schon bewusst sein. Ja.
Mega interessant auf jeden Fall. Also ja, einfach mal so diesen ganzen Weg halt auch zu sehen, ne? Was passiert dann eigentlich?
Ja, und auch nochmal, wie wichtig die Details einfach sind. Man denkt vielleicht, naja, das sieht danach aus, dann werfe ich es dahin, aber kann weitreichende Folgen haben.
Ja,
genau.
Worüber wir jetzt noch nicht so gesprochen hatten, sind Glas und Metall. Gibt es da noch was Wichtiges zu sagen? Da gibt es ja die Container, wo man es
abgibt. Genau, also Glas wird sattenrein, bei uns im Landkreis erfasst in Grün, Braun und Weißglas. Wird dann auch über das Fahrzeug, wo wir die Glascontainer leer machen, in verschiedenen Kammern so erfasst, dann auf verschiedene Häufen gekippt und dann auch wieder sattenrein vermarktet oder wieder aufbereitet. Ja, und beim Blechdosencontainer, das ist eigentlich, sollte auch nur die Blechdose rein. Das ist eigentlich so das Schlimmste, was bei uns im Landkreis verunreinigt ist, weil da die Behälter oft an Standorten stehen, glaube ich, wo viele Bürger versuchen, unbeobachtet irgendwelche Restmüllsäcke zu entsorgen, die vielleicht nicht mehr in die Tonne passen oder ganze Fahrräder und Motoren reinschmeißen und Wäschestände und
Waschmaschinen
Kühlschränke, genau. Also da gibt es echt jeden Tag irgendwas, wo man noch nicht gesehen hat. Und auch da brennen teilweise die brennen unsere Fahrzeuge am öftesten. Weil da Spraydosen drin sind oder Batterien oder entzündbare Stoffe, Lackdosen zum Beispiel. Ganz oft Benzin, also irgendwelche Metallbehälter, wo dann Lösemittel drin sind. Und dann passiert da ganz oft was,
Okay. Also da wirklich nur Dosen
nur
rein.
Nur Metalldosen, genau. Weißblechdosen, genau.
Ja. Wieso ist das eigentlich bei uns hier im Landkreis noch so, oder weiß man da irgendwas, ob das irgendwann mal geändert wird? Weil ich habe mal irgendwo in der Werbung auch gehört, dass sie in anderen Landkreisen zum Beispiel die Dosen über einen gelben Sack mit
entsorgen. Ich glaube, wir sind tatsächlich ziemlich der letzte Landkreis, der noch diese öffentlichen Wertstoffkundeneinheiten hat.
Ja, okay.
Gibt aber auch das System vor, also da gibt es das duale System in Deutschland.
Ja.
Und die schreiben quasi diese Erfassung der Abfälle aus und wir füllen die Ausschreibung aus und versuchen dann den Auftrag zu bekommen.
Ja, okay.
Aber wie erfasst wird, also in welchem Behältersystem, ob das der Sack ist oder die Tonne, oder was darf in den gelben Sack und was nicht, das ist im Endeffekt immer Sache vom Systembetreiber.
Okay.
Ja, und was wir im Gespräch erfahren haben, ist, das habe ich mir vorher irgendwie auch anders vorgestellt, dass nur ganz wenig Abfälle tatsächlich beim Kirsch und Zoon dann auch gelagert oder halt abgeladen werden und dort weiterverarbeitet, sondern viel ja auch direkt gleich verteilt oder gleich anders abgegeben. Und diesen Weg haben wir uns mit dem Biomüll mal genauer angeschaut. Wir durften quasi einen Fahrer von einem Wagen mal begleiten von der Leerung der Tonne, dem sogenannten Kippen, über den Weg dann zum Humuswerk nach Wernfeld und haben dann live miterlebt, wie er quasi sein Müllauto geleert hat, also mit den ganzen Abfällen des Tages, wie er das dann dort abgeliefert hat und ja, wie es dann damit weiterging.
Ja, und ich weiß ja nicht, wie es dir damit ging, aber ich war tatsächlich echt erschrocken, was da alles im Biomüll teilweise landet von den Verbrauchern. Also wirklich ja von Kuscheltiere über Plastiktüten, tatsächlich auch ja Kinderspielzeug. Ja. Klar, immer mal passiert es, dass mal in den Biomüll vielleicht ein Löffel oder ein Messer reinfällt, aber wirklich so diese offensichtlichen Sachen, die einfach nicht da reingehören, fand ich schon extrem.
Ich fand auch, wir haben ja dann diesen Haufen gesehen von dem Tag, wie viel das war. Das fand ich ziemlich viel. Mhm. Was ja jetzt erstmal echt nicht schlimm ist, weil der Biomüll wird ja eigentlich zu gutem Kompost dann wieder. Aber dass es offensichtlich so raussticht, so viele Fremdartikel sozusagen, die da wirklich nicht reingehören, was man schon an der Plastiktüte erkennt und so. Also das Das war schon echt erschreckend, weil eigentlich soll es jeder wissen, so grob zumindest, was da reingehört. Und dass es halt auch oft einfach nicht beachtet wird, ist schon echt ein bisschen schade. Ne?
Wobei natürlich der Max uns dann gleich erklärt hat, wir haben einen guten Tag erwischt. Manchmal sieht das Ganze noch schlechter aus.
Ja.
Aber ja, jetzt könnt ihr selbst mal reinhören, was uns der Max so über das ganze Betriebsgelände erzählt und den ganzen Ablauf, weil es wirklich sehr spannend war.
Ja, also das Reterra Humuswerk Main-Spessart gibt es jetzt mittlerweile seit 1993. Mhm. Die Firma ist im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen. Quasi wurde 1993 auch angefangen, hier den Biomüll im Landkreis zu sammeln. Und ja, die ersten Jahre waren noch so ein bisschen experimentell, weil es insgesamt damals ein ziemlich neues Thema war, Bioabfälle überhaupt getrennt zu sammeln und auch zu verarbeiten. Aber sag ich mal, die Pioniere von damals haben schon relativ früh erkannt, dass es halt sinnvoll ist, das ganze organische Material in einem extra Kreislauf zu führen, um letzten Endes die Produkte, die man daraus herstellen kann, also Kompost und so weiter, wieder für die Nutzung in Böden, also als Dünger, Bodenverbesserer, zum Humusaufbau und so weiter zu verwenden. Ja, die Anlage kann jetzt im heutigen Zustand knapp 30.000 Tonnen im Jahr verarbeiten. Davon kommen zu ungefähr 70-80% hier direkt aus dem Landkreis. Also das sind alle Abfälle, die jetzt hier in der braunen Tonne im Landkreis gesammelt werden. Aber auch alle Grünabfälle, die zum Beispiel zweimal im Jahr an der Haustür gesammelt werden oder in diversen Plätzen, sag ich mal in Containern, gesammelt werden. Oder was die Leute direkt hier bringen, aber auch gewerbliche, Gartenlandschaftsbau und so weiter. Oder das Straßenbauamt, wenn die jetzt, sag ich mal, Straßenbegleitgrün schneiden oder so. Das landet letzten Endes alles hier bei uns auf der Anlage und wird hier verarbeitet. Und ja, dann ist es so, dass die ganzen Bioabfälle in dieser Halle da hinten angeliefert werden, wo wir eben schon mal reingeguckt haben. Das ist jetzt auch ein geschlossenes System. Das ist einfach aus Emissionsschutzgründen auch, dass quasi der Geruch von diesen Bioabfällen jetzt im geschlossenen System gehalten wird und nicht so einfach ins Freie dringt. Und wir können jetzt mal da vorne noch mal ein bisschen hingehen, um uns mal anzuschauen, was im ersten Schritt dort mit den Bioabfällen passiert. Also das ist jetzt eine von unseren geschlossenen Rotteboxen. Hier wird quasi im ersten Prozessschritt jetzt der Bioabfall mit Radladern erstmal reingebracht und fängt hier an zu kompostieren. Das passiert quasi so, dass man hört im Hintergrund ein bisschen Summen. Ist quasi eine Belüftungsanlage angeschlossen und hier wird jetzt quasi intensiv Luft durchgesaugt über eine Saugbelüftung. Mhm. Mit dem Ziel, dass wir möglichst viel Sauerstoff über die Luft in das Material bringen. Und der Sauerstoff führt dann dazu, dass quasi die Mikroorganismen angeregt werden, das Material abzubauen. Also das geschieht sozusagen durch Bakterien und Pilze. Also es ist ein ganz natürlicher Prozess, der auch überall in der Natur stattfindet. Also wir geben jetzt hier auch keine Zuschlagstoffe oder irgendwas dazu, sondern es sind einfach, wenn man sich so vorstellt, Bakterien und Pilze, die sowieso überall in der Umgebung und in der Luft sind. Die fangen jetzt einfach an, sich von dem Material zu ernähren und erzeugen dann durch ihre körperliche Aktivität sozusagen Wärme. Das läuft dann so, dass das in dem Material da innerhalb von 1 bis 2 Tagen bis zu 70 Grad warm wird. Und man erreicht dann dadurch, dass das Material hygienisiert wird. Also Unkrautsamen, Pflanzenkrankheiten, Schädlinge und so weiter werden bei diesen Temperaturen abgetötet, sodass das Material, was am Ende nachher rauskommt, quasi hygienisiert ist. Also
das ist ja super.
Unschädlich ja. wird. Und das, wie gesagt, alles, sag ich mal, auf natürliche Art und Weise. Was wir hier eigentlich machen, ist, dass wir diesen natürlichen Prozessen einfach die optimalen Rahmenbedingungen geben, um das Ganze technisch sozusagen zu gestalten. Man sieht jetzt da vorne diese gelbe Lanze drin stecken. Das dient jetzt zum Beispiel zur Prozessüberwachung. Da werden jetzt Daten gesammelt, wie zum Beispiel die Temperatur. Und automatisch per Funk dann an unser Verwaltungsgebäude übertragen, wo wir dann überwachen können, ob der Prozess so läuft, wie wir uns das vorstellen.
Das heißt, es im Prinzip funktioniert das Gleiche wie Kompost daheim, nur deutlich schneller, kann man das so sagen?
Genau, also im Prinzip ist das schon, sag ich mal, das Gleiche, was hier stattfindet. Wir können das bloß besser steuern. Von daher ist es immer sinnvoll, auch Pflanzen, die jetzt mit irgendwelchen Krankheiten befallen sind, also sehr oft bekannt ist, denke ich, die Braunfäule bei Tomaten, dass man diese Pflanzen eher in die Biotonne gibt, weil die bei uns dann hier professionell kompostiert und hygienisiert werden, sodass dann das nicht, sag ich mal, weiter verbreitet wird in der Umwelt.
Ja, cool. Also schon mal guter Tipp für daheim.
Genau. Über die großen schwarzen Rohre wird jetzt die ganze Abluft zum einen aus der Anlieferhalle als auch aus diesen 6 Rotteboxen gesammelt und abgesaugt und dann in dieses Haufwerk, was hier hinten liegt, quasi von unten gleichmäßig eingeblasen. Und das Ganze nennt sich Biofilter und dieser reinigt die Luft, aber auch wieder auf eine ganz natürliche Art und Weise. Also im Wesentlichen besteht dieser Filter jetzt auch aus holzigem Material, also explizit Wurzelholz und ist mit Rindenmulch abgedeckt. Und die Mikroorganismen leben jetzt auf der Oberfläche von diesem Material und ernähren sich quasi von den Geruchsstoffen in der Luft. Und dann kommt die Luft, die dann quasi dort rauskommt, die riecht noch so ein bisschen nach Waldboden, so leicht modrig, aber hat nicht mehr diesen penetranten Geruch, den man jetzt vom Bioabfall kennt.
Das ist ja super, dass es so automatisch auch wieder natürlich funktioniert.
Ja. Genau, ja. Also jetzt hier in der Halle geradezu sehen wir jetzt den nächsten Prozessschritt. Das ist die sogenannte Nachrotte. Also wir haben vorne in den Boxen gerade die Intensivrotte gesehen. Und nach 10 Tagen geht das Material dann hier auf diese langen Reihen. Man muss sich das so vorstellen, dass das Material von hinten nach vorne mit dem Radlader aufgesetzt wird. Und dann entstehen diese 90 Meter langen Reihen. Auf einer von dieser Reihe sind ungefähr 4 von diesen Rotteboxen. Und das ist so Pi mal Daumen das Material, was hier pro Woche aus dem Landkreis verarbeitet wird. Es ist halt so, dass in der Anlieferung, wie wir es vorhin gesehen haben, auch noch allerhand Störstoffe drin sind. Also Sachen, das sind Sachen, die Leute in die Biotonne schmeißen, die eigentlich da nicht reingehören. Das ist Plastik, Restmüll, Kuscheltiere haben wir vorhin gesehen und so weiter. Können auch mal Elektrogeräte drin vorkommen.
Wahnsinn. Denkt man gar nicht, dass das eigentlich gerade beim Biomüll ja eigentlich noch so ein Problem ist, weil ich sag mal so, mit Plastik und Restmüll, da ist ja manchmal, ja, da weiß man manchmal selber vielleicht nicht ganz genau, aber beim Biomüll ist ja eigentlich klar, was rein soll.
Ziemlich
ne?
selbsterklärend, denkt man, gell? Also jetzt zumindest nichts grob Falsches wie jetzt Elektronik oder so, das ist schon ärgerlich, ja.
Ja. Ja, also man hat natürlich klassische Fehlwürfe, wie jetzt mal so ein Küchenmesser oder sowas, was einfach aus Versehen passiert. Mit drin landet. Ne, das ist ja noch nachvollziehbar, aber wenn denn da ein Sack voll Restmüll oder mit Glas oder sonstigen drin ist, das ist halt einfach nicht mehr nachvollziehbar und das passiert auch nicht aus Versehen. Das ist dann einfach, ja, muss man ja schon fast vom Vorsatz ausgehen bei solchen Geschichten. Und ja, das führt natürlich bei uns jetzt hierzu, dass dass dieser ganze Dreck jetzt hier erstmal sichtbar wird und wir dann einen großen Aufwand haben, den wieder rauszusortieren, um da wirklich ein sehr gutes Endprodukt draus herzustellen. Mhm. Der Preis des Ganzen ist dann, dass wir ziemlich viele Reststoffe haben am Ende des Prozesses, die wir entsorgen müssen. Das ist jetzt, was wir hier in der Halle sehen. Also das ist jetzt alles Material, was wir hier nicht mehr weiter verarbeiten können, weil es einfach zu verunreinigt ist. Da sind jetzt die ganzen Störstoffe aufkonzentriert und das muss letzten Endes wieder in Müllverbrennungsanlagen entsorgt werden. Ist aber eigentlich sehr schade, weil ungefähr 90% von dem Material, was wir jetzt da liegen sehen, ist eigentlich noch organisches Material, woraus noch Kompost entstehen könnte. Aber man kriegt es einfach nicht mehr auseinandersortiert. Man sieht, dass die Folien sind dort quasi verheddert mit den Stöckchen und so weiter, die da noch sind. Und ja, da gibt es einfach technische Grenzen. Und letzten Endes führt das dazu, dass wir ungefähr 15% von den Bioabfällen, die hier eigentlich ankommen auf der Anlage, über diesen Weg mehr oder weniger am Ende des Prozesses wieder entsorgen müssen.
Mhm. Das ist ein Wort natürlich. Also.
Genau, das ist eine ziemlich hohe Menge. Das ist auch zum einen der größte Kostenfaktor bei der ganzen Geschichte, die, sag ich mal, so eine Kompostierung eigentlich auch unnötig teuer macht. Also diejenigen, die quasi nicht vernünftig sortieren am Anfang, sorgen jetzt dafür, dass da auch sehr hohe Kosten einfach entstehen am Ende des Prozesses. Und ja, das ist einfach für das gesamte System, was wir eigentlich mit dieser Kompostherstellung erreichen wollen, also dass wir eigentlich die Nährstoffe und den Kohlenstoff und so weiter, der in den Bioabfällen enthalten ist, ja eigentlich wieder in den Boden zurückbringen wollen hier in der Region. Und ja, diese Mengen gehen jetzt eigentlich verloren. Also der Kompostierungsprozess sorgt ja dafür, dass dieses organische Material sich abbaut und sozusagen immer kleiner wird. Also da entstehen dann die einzelnen Kompostpartikel, wenn man sich das so vorstellen will. Und die anderen Materialien, also die Störstoffe wie Plastik, Glas und so weiter, das baut sich nicht ab, das bleibt halt so, wie es ist, erhalten. Mhm. Und das ermöglicht es uns nachher, dass wir sozusagen über eine feine Absiebung dann das Kompostmaterial raussieben können und das grobe Material bleibt dann übrig. Und dort sind dann nachher auch die Störstoffe aufkonzentriert. Ja, wir laufen jetzt mal quasi zum letzten Prozessschritt. Das ist unsere Aufbereitungstechnik. Da haben wir im letzten Jahr eine komplett neue, innovative Anlage gebaut mit einer Investitionssumme von über 1 Million Euro, um da wirklich mit den neuesten technischen Mitteln das Material optimal aufbereiten zu können, um solche Sachen wie Störstoffe und so weiter ideal aussortieren zu können. Problematisch wird es dann eher bei so Sachen wie Glas, weil ein Glas kann zum Beispiel zerbrechen. Und die kleinen Glassplitter können dann letzten Endes durch Sieb fallen. Das ist dann auch die Stelle, wo wir halt nicht sagen können, dass wir 100% der Störstoffe wieder rauskriegen aus dem Material. Und zum Beispiel mal ein Glassplitter oder sowas kann in der Kompostfraktion landen.
Ja, okay.
Das ist aber etwas, was wir überhaupt nicht verhindern können, weil Glas einfach die Eigenschaft hat, dass es bricht. Also das kann zum Beispiel schon passieren, wenn der Bioabfall jetzt ins Müllfahrzeug gekippt wird, dass das Glas zerbricht oder wenn es hier wieder abgekippt wird oder wir das Material jetzt mit unseren Radladern behandeln, dass es an irgendeiner Stelle bricht. Und ja, ich sag mal, aus einem so normalen Gurkenglas können theoretisch hunderte oder tausende Glassplitter entstehen. Und daher ist es wirklich da wichtig, dass man einfach kein Glas in die Biotonne schmeißt, weil das wirklich zum größten Problem hier führt.
Also Glas ist ein Hauptproblem. Und gibt es noch was, wo man sagen kann, da muss man auf jeden Fall, also immer auf alles achten, aber das führt für euch zu besonders großen Problemen noch?
Ja, auch Hartplastik kann auch die Eigenschaften haben, dass es bricht.
Mhm.
Wir können noch mal oben auf die Anlage auch gehen. Genau, also neben Glas auf jeden Fall Hartplastik. Das wird auch durch die Wärme in dem Prozess unter Umständen spröde. Und dann passiert eigentlich das Gleiche wie beim Glas, dass einfach kleine Plastiksplitter entstehen. Also wir können mit so einer modernen Anlage, wie sie jetzt hier steht, ungefähr 97% der Störstoffe, die in dem Material sind, rausholen. Aber ungefähr 3%, muss man sich vor Augen halten, können dann auch im Endprodukt landen. Und natürlich, je höher diese Störstofffracht im Input ist, also bei dem Material, was hier angeliefert wird, desto höher sind auch diese 3%, die am Ende übrig bleiben können im Endprodukt. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass der Bioabfall direkt vernünftig zu Hause getrennt wird und sauberes Material in der Tonne landet, weil sonst im Prinzip provoziert man, dass Störstoffe wie Glas oder Plastik irgendwie nachher im Blumentopf landen können oder auch auf den Feldern.
Mhm.
Wir kriegen es zwar mit der neuen Anlagentechnik jetzt hierhin, Material zu den allerhöchsten Qualitätsstandards, die es in Deutschland gibt, zu produzieren. Also alle Komposte sind gütegesichert. Und wir schaffen es quasi, dass wir zu 100% Komposte, die für den Ökolandbau geeignet sind, hier auf der Anlage herstellen können. Der Ökolandbau stellt die allerhöchsten Anforderungen, die es eigentlich gibt an solches Material. Dementsprechend können wir sozusagen auch behaupten, dass wir hier die allerbesten Qualitäten quasi herstellen.
Kann ich denn als Privatperson auch jetzt
davon profitieren und bei euch vom fertigen Kompostmaterial abholen? Oder ist es dann der Landwirtschaft vorbehalten oder nicht so geeignet für Privatnutzung?
Doch, wir stellen auch Komposte für die Privatnutzung her und wir stellen auch verschiedene Substrat- und Erdmischungen her, die man dann zum Beispiel direkt im Blumentopf oder im Garten oder im Hochbeet anwenden kann. Bei dem Bioabfall hier ist es im Prinzip im Landkreis so, dass das der einzige Abfallstrom ist, der wirklich komplett hier im Landkreis verarbeitet wird und bleibt. Muss man mal hervorheben, weil viele Abfallströme ja doch irgendwie über weite Strecken gefahren werden, ehe sie verarbeitet werden. Oder ja, unterschiedliche Sachen einfach mit passieren. Hier ist es so, dass alles zentral aus dem Landkreis zu uns zusammengebracht wird und wir somit wirklich eine regionale Wertschöpfung hier erhalten. Also die Nährstoffe und der Kohlenstoff in Form von Humus, der in diesem biologischen Material ist, landet letzten Endes hier auch wieder auf den Feldern und in den Blumentöpfen. Und das ist wirklich auch eine sehr schöne Sache, um dort Kreisläufe wirklich vor Ort zu schließen. Und es ist ja auch so, man muss auch das ganze landwirtschaftliche System auch immer in einem Kreislauf sehen. Also letzten Endes, wir kaufen ja unsere Lebensmittel ein. Die Reste davon landen in der Biotonne. Sie landen dann bei uns hier auf der Anlage. Wir stellen daraus einen Kompost her. Der geht wieder zu den Landwirten hier in der Region zurück, wird dort auf die Felder aufgebracht. Und daraus wachsen wieder neue Pflanzen, die quasi wir dann letzten Endes oder deren Ernte wir dann wieder verbrauchen.
Ja, wenn wir jetzt nochmal abschließend zu überlegen, was wäre ein Fazit oder ein Learning auch für uns, was wir euch gerne mit auf den Weg geben würden, würde mir jetzt spontan einfallen, dass es wirklich auf Kleinigkeiten ankommt, was man gar nicht so denkt. Also ich hätte schon gedacht, dass ich relativ gut Müll trenne. Und man muss es auch nicht tausendprozentig machen, aber dass es manchmal auf die Details ankommt, also so dieses, den Obstaufkleber vom Obst abmachen zum Beispiel, weil es gerade diese kleinen Partikel ja unheimlich schwer dann rauszufiltern sind oder eigentlich gar nicht und da halt dann viele Folgeprobleme verursachen, also dass man auf sowas nochmal wichtig achtet.
Ja.
Ja, und vielleicht auch mal überlegt, könnte dann eine Gefahr daraus resultieren, wenn ich was jetzt unachtsam wegwerfe.
Ja, und gerade eben auch so die Themen Glas und so, das wirklich halt richtig entsorgen, da wo es hingehört. Ich meine, wir haben alle überall in den Dörfern, Ortschaften, die Glascontainer stehen, das wirklich nochmal, ja, recycelt das einfach richtig, auch dass es ja wieder in den Umlauf halt gehen kann und nicht dann irgendwie wirklich beim Bauer vor Ort irgendwo auf den Feldern landet.
Genau.
Ja. Dass wir da einfach gute Produkte haben und auch den Leuten, die täglich damit arbeiten, einfach leichter machen. Das finde ich auch echt einfach wichtig.
Ja. Das definitiv. Also deswegen wird man es nie tausendprozentig können, aber bisschen vielleicht immer mal seine eigene Bequemlichkeit hinterfragen und seinen eigenen Nutzen drin sehen. Also wir haben wirklich was davon, gerade beim Biomüll hier in der Region, wenn man das ganz ordentlich macht und da lieber was, wäre jetzt mein Fazit, wenn ich mir nicht sicher bin, lieber was weniger mit dazu beim Biomüll als was Falsches.
Ja. Ja, und auch vielleicht nochmal so als Hinweis, weil ich da immer ganz gern drauf reinfall, so Marketing-Sachen von irgendwelchen Produkten oder so, wo dann eben draufsteht, das ist kompostierbar etc., da nicht drauf reinfallen, sondern sich wirklich halt informieren und wie der Max ja schon gesagt hat, es ist teilweise über so Anlagen gar nicht abbildbar, was dann halt die Marketingabteilungen da aus irgendwelchen Konzernen halt schön auf ihre Verpackungen schreiben lassen. Ne?
Ja. Ja. Ja, und aber positiv nehme ich auf jeden Fall mit, dass es durchaus möglich ist, noch aus vielen Abfällen was rauszuholen, dass auch beim Plastikmüll wohl wirklich nochmal sortiert wird und dann unterschiedlichste neue Kunststoffe daraus hergestellt werden können, wenn man das Richtige reintut. Und Biomüll ist halt das Paradebeispiel, dass man in der Region sich da selber den Kreislauf irgendwo auch wieder zunutze machen kann.
Ja. Nee, also war auf jeden Fall ein sehr spannender Tag für uns. Ich hoffe, ihr konntet jetzt auch ein bisschen was davon mitnehmen. Und vielleicht noch als kleinen Hinweis, schaut doch mal auf unserem Instagram-Kanal youngbusy.msp vorbei. Da haben wir ganz viel Bild- und Videomaterial für euch und da findet ihr auch noch ein paar Tipps und Tricks zum Thema ja, richtiges Recyceln und Mülltrennen.
Genau, und wir würden uns auch voll freuen, wenn ihr da gerne auch noch selber Ideen irgendwie anbringt oder Fragen mit uns diskutieren wollt, was euch noch so interessiert, dazu oder auch zu anderen Themen. Und sprecht auch mit euren Freunden oder der Familie mal drüber. Sind doch immer mal ein paar neue Sachen, die man noch voneinander lernen kann. Und das Thema ist schon einfach wichtig, weil Nachhaltigkeit ist in aller Munde, aber auch so, ich sage jetzt mal, alte Sachen wie Müll richtig trennen, spielen da einfach eine große Rolle.
Ja, dann danken wir euch auf jeden Fall fürs Zuhören und würden uns noch mega freuen, wenn ihr unseren Podcast liken würdet oder gern auch teilen. Wie die Franzi schon gesagt hat, lasst mal einen Kommentar da. Gerne auch auf Spotify und Co. einfach bewerten. Ja, würde uns wirklich freuen.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.